Wenn wir im Internet einkaufen, erwarten wir ja eigentlich absolute Perfektion. Also, wir sehen einen schicken Online-Shop, klicken auf Kaufen und am nächsten Tag
liegt das Paket schon vor der Tür?
Richtig, genau. Alles wirkt unfassbar leicht, beinahe magisch. Aber hinter diesem unsichtbaren, perfekten Frontend verbirgt sich in der Realität oft ein absolutes Chaos im Backend.
Oh ja, ein gewaltiges Chaos sogar.
Willkommen beim deutschsprachigen Podcast von erp-software.org. Unsere heutige detaillierte Betrachtung widmet sich nämlich genau dieser unsichtbaren Maschine hinter erfolgreichen Online-Shops.
Wir nehmen heute die Architektur von ERP-Systemen im Multichannel E-Commerce komplett auseinander.
Genau. Und die Quellen, die uns heute vorliegen, die reichen von universitären Forschungsarbeiten zur Systemarchitektur über wirklich praxisnahe Leitfäden für wachsende Unternehmen bis hin zu sehr tiefgehenden Analysen von Multi-Channel-Strategien.
Und ich denke, unsere Mission für diese Analyse ist klar. Wir starten bei den absoluten Grundlagen, um überhaupt erstmal zu verstehen, warum die guten alten Tabellenkalkulationen ab einem bestimmten Punkt unweigerlich kapitulieren.
Und in der zweiten Hälfte tauchen wir dann tief in die technische und mathematische Meisterklasse für fortgeschrittene Händler ab. Also, wo stehen wir da genau am Anfang?
Also, wir betrachten heute den fundamentalen Übergang von isolierten Verkaufsinseln zu einem wirklich synchronisierten Handelsnetzwerk. Es geht dann nicht einfach nur darum, eine neue Softwareoberfläche zu bedienen.
Sondern?
Es geht um das digitale Rückgrat. Ein System, das Shops, Marktplätze, Lager, Buchhaltung und Zahlungsdienstleister in einer einzigen logischen Struktur verankert. Wenn man sich die aktuellen Forschungsarbeiten dazu ansieht, wird schnell klar, dass ohne diese zentrale Steuerungseinheit das Konstrukt unter seiner eigenen Last zerfällt.
Vor allem, wenn das Bestellvolumen steigt. Lassen Sie uns das mal aufdröseln. Ich habe bei den Beschreibungen der manuellen Prozesse in unseren Quellen immer dieses eine bestimmte Bild im Kopf.
Welches Bild meinen Sie?
Naja, stellen Sie sich vor, Sie versuchen einen stark wachsenden Online-Handel mit manuellen Tabellen zu führen. Das ist ungefähr so, als würden Sie auf einem Einrad fahren und jemand wirft Ihnen immer mehr Bälle zum Jonglieren zu.
Ein sehr treffender Vergleich.
Einer, zwei, drei Bälle, also Bestellungen, Kundenanfragen, Retouren, das geht noch irgendwie, oder? Aber irgendwann sind es 10 Bälle, das Einrad wackelt und plötzlich fällt alles krachend zu Boden.
Absolut. Und interessant ist dabei der klassische Größenirrtum, den diese Leitfäden für wachsende Unternehmen immer wieder aufgreifen. Händler glauben nämlich oft, sie bräuchten hunderte Mitarbeiter, damit sich ein ERP-System überhaupt rechnet.
Was ja eigentlich logisch klingt, oder? Je größer das Team, desto mehr Struktur braucht man.
Das könnte man meinen. Aber die Mitarbeiterzahl ist als Metrik für den Systembedarf im E-Commerce völlig ungeeignet. Die Quellen belegen ganz eindeutig, dass die Prozessintensität der entscheidende Faktor ist.
Ah, okay. Prozessintensität.
Genau. Stellen Sie sich ein B2B-Dienstleistungsunternehmen vor. Die haben vielleicht 100 Angestellte, schreiben aber am Ende des Monats nur 50 gebündelte Rechnungen.
Da passiert also nicht viel in den Systemen.
Richtig. Der administrative Druck ist da extrem überschaubar.
Nehmen wir aber nun ein Handelsunternehmen mit lediglich 15 Beschäftigten, das aber, sagen wir, täglich 300 Bestellungen an Endkunden verschickt.
Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer.
Eben. Die operieren unter einer enormen Prozessdichte. Jeder einzelne Kaufvertrag löst eine Kaskade an Ereignissen aus. Zahlungsabgleich, Bestandsreservierung, Picklistenerstellung im Lager, Etikettendruck, Tracking-Code-Übermittlung und schließlich die Buchung in der Finanzbuchhaltung.
Wahnsinn. Und genau an dieser Stelle zeigen die Daten ja auch sehr konkrete Schwellenwerte, nicht wahr?
Ja, ganz genau.
Schon bei einer Größe von etwa 10 bis 15 Beschäftigten und einem Volumen von 30 bis 50 Bestellungen pro Tag kippt diese Wirtschaftlichkeitsrechnung komplett.
Weil der Aufwand einfach explodiert. Exakt. Bei dieser Menge übersteigt der manuelle Aufwand also dieses ständige Einloggen in das Backend des eigenen Shops, dann in das Portal des ersten Marktplatzes, dann in die Software des Versanddienstleisters. Das übersteigt die Kosten eines modernen, cloudbasierten ERPs bei weitem.
Und das ist ja nicht nur verlorene Arbeitszeit.
Nein, das ist eine eingebaute Fehlerquelle. Ein falscher Copy-Paste-Vorgang bei einer Lieferadresse führt zu einem unzustellbaren Paket. Das Paket kommt dann zurück, der Versanddienstleister berechnet eine Strafgebühr.
Der Kunde beschwert sich natürlich beim Support.
Ganz genau. Und die Ware ist im schlimmsten Fall wochenlang blockiert.
Diese Fehlerketten potenzieren sich mit steigendem Volumen enorm. Die Analysen zeigen die absolute Schmerzgrenze sehr deutlich auf. Also ab etwa 500 täglichen Bestellungen kollabieren isolierte Systeme endgültig.
500, okay.
Bei diesem Durchsatz ist es schlicht physisch unmöglich, Bestände noch über Tabellen zu pflegen oder Bestellungen manuell auszulösen. Die Folge ist eine bipolare Bestandsführung.
Bipolar? Wie meinen Sie das in dem Kontext?
Naja, entweder der Händler bestellt aus purer Panik zu viel Ware und bindet massiv Kapital in teuren Überbeständen, oder er bestellt zu wenig, weil ihm einfach der aggregierte Blick auf die Abverkaufsgeschwindigkeit fehlt.
Ah, und dann entstehen diese berüchtigten Fehlbestände, auch Out-of-Stock-Situationen genannt.
Genau so ist es.
Das bringt uns ja direkt in die Komplexität des Multichannel-Vertriebs. Wenn Sie, liebe Zuhörer, sich jetzt mal vorstellen, Sie verkaufen einen, sagen wir, gelben Pullover. Sie haben ihn im eigenen Shop gelistet und gleichzeitig auf drei großen internationalen Online-Marktplätzen.
Ein sehr typisches Szenario.
Die Preisfrage, die über Erfolg oder Ruin entscheidet, lautet doch dann: Woher weiß das System in der exakten Millisekunde des Verkaufs auf Marktplatz A, dass dieser eine Pullover jetzt weg ist und auf Marktplatz B und C sofort aus dem Angebot genommen werden muss?
Richtig. Was passiert, wenn zwei Kunden exakt zeitgleich klicken?
Genau. Was passiert dann?
Das Faszinierende hierbei ist die strukturelle Lösung, die ein Multi-Channel-ERP von einem klassischen Standard-ERP unterscheidet. Ein Standardsystem, das ursprünglich vielleicht mal für ein produzierendes Gewerbe entwickelt wurde, stößt hier sofort an seine architektonischen Grenzen.
Weil es für diese Art von Handel gar nicht gedacht war.
Exakt. Es betrachtet Kanäle oft nur als nachträglich angeflanschte Module. Ein echtes Multi-Channel-ERP hingegen verankert diese Logik für simultane Verkaufskanäle tief in seiner Kernarchitektur. Das zentrale Konzept dafür ist die Single Source of Truth.
Also die einzige Quelle der Wahrheit für alle Daten.
Ganz genau. Die Produktdaten, also die Beschreibungen, hochauflösende Bilder, Zolltarifnummern, Gewichte und vor allem der physische Bestand, die werden in einer einzigen Datenbank gepflegt.
Und von dieser zentralen Narbe aus werden die Daten dann kanalspezifisch transformiert und an die jeweiligen Marktplätze ausgespielt, oder?
Richtig. Der entscheidende Mechanismus bei diesem Vorgang ist die sofortige Zustandssynchronisation. Sobald der Transaktionsrequest von Marktplatz A im ERP eingeht, wird der Datensatz dieses gelben Pullovers in der Datenbank in Echtzeit gesperrt.
Er wird direkt geblockt.
Ja. Und der verfügbare Bestand wird dekrementiert. Im selben Takt triggert das System dann ein Update-Ereignis für die Kanäle B und C. Das Ziel dieser Hochgeschwindigkeitsarchitektur ist es, das gefürchtete Overselling, also den Überverkauf, präventiv zu eliminieren.
Und die Analysen zu diesen Multi-Channel-Strategien machen unmissverständlich klar, warum Overselling nicht einfach nur ein, naja, ärgerliches Kundenservice-Problem ist.
Es ist geschäftsschädigend.
Total. Große Marktplätze haben komplexe Algorithmen zur Händlerbewertung. Wenn Sie als Händler einen Kauf stornieren müssen, weil der Artikel faktisch nicht mehr im Lager liegt, registriert der Algorithmus das als massiven Vertrauensbruch.
Die Plattformen verkaufen ihren Endkunden ja vor allem eines: Verlässlichkeit.
Absolut. Eine wiederholte Stornoquote von über 1% führt sehr schnell zum Entzug der sogenannten Buybox, also dem zentralen Einkaufswagenfeld.
Und ohne dieses Feld bricht der Umsatz des Artikels sofort um bis zu 90% ein.
90%. Und im schlimmsten Fall sperrt der Marktplatz das Händlerkonto komplett. Die Existenz des Händlers hängt also direkt an der Latenzzeit seiner Datenbank.
Und damit betreten wir die Ebene der Systemkommunikation. Denn diese Echtzeitversprechen der Single Source of Truth müssen technisch ja erstmal realisiert werden. Die Wahl der Schnittstellenarchitektur entscheidet hier über die Skalierbarkeit.
Welche Optionen gibt es da laut den Quellen?
Wir sehen in den Forschungsarbeiten eine sehr klare Abgrenzung zwischen den Standards. Auf der einen Seite haben wir EDI, den elektronischen Datenaustausch. Das ist ein extrem robuster, etablierter Standard, der primär für komplexe B2B-Lieferketten genutzt wird.
Wo es nicht ganz so auf die Millisekunde ankommt.
Richtig, da reichen asynchrone Batch-Verarbeitungen von riesigen Datenmengen meist aus. Auf der anderen Seite benötigen wir für das Web-Frontend völlig andere Geschwindigkeiten.
Da wird es jetzt richtig interessant für unsere Zuhörer, die sich fragen, wie diese Daten konkret fließen. Die Quellen weisen APIs als den de facto Standard für diese echtzeitnahe Cloud-Kommunikation aus.
Absolut. APIs sind hier unerlässlich.
Aber APIs sind ja nicht gleich APIs, wissen Sie. Ein modernes Handelsnetzwerk braucht parallele Kommunikationsströme in verschiedenste Richtungen.
Ja, das Netzwerk ist hochkomplex.
Das ERP muss mit den Marktplätzen sprechen, mit der Software für das Versand-Carrier-Management, mit den diversen Zahlungsdienstleistern und natürlich mit der Finanzbuchhaltung.
Wo die Daten dann absolut revisionssicher für den Steuerberater ankommen müssen.
Genau, GoBD-konform. Und die Gefahr, die Literatur da immer wieder aufzeigt, ist dieses Wildwuchs-Szenario durch fehlende Standardisierung, richtig?
Ganz genau. Ein Unternehmen, das anfängt, für jeden neuen Kanal teure Individualschnittstellen programmieren zu lassen, baut sich technische Schulden in enormer Höhe auf.
Weil diese APIs sich ja ständig ändern.
Richtig, die APIs der Marktplätze sind keine statischen Konstrukte. Die unterliegen ständigen Weiterentwicklungen und Versionssprüngen. Ein einfaches Update auf der Plattformseite kann eine individuell gecodete Schnittstelle über Nacht lahmlegen.
Und dann steht das Geschäft still.
Exakt. Standardisierte Konnektoren, die direkt vom ERP-Anbieter als Serviceleistung gepflegt und bei API-Änderungen zentral aktualisiert werden, sind daher ein massiver Wettbewerbsvorteil.
Und diese Schnittstellen, die müssen ja nicht nur die Vorwärtslogistik, also den Weg zum Kunden, beherrschen. Ein riesiges Thema in den Analysen ist das Retourenmanagement.
Die Rückwärtslogistik. Ja, die ist prozessual noch viel komplexer.
Wenn ein Paket zurückkommt, ist das ja nicht nur eine einfache physische Warenbewegung. Es müssen über die Schnittstellen Stornobeläge erzeugt, Rückzahlungen über den jeweiligen Zahlungsdienstleister angestoßen und Gutschriften für den Kunden verbucht werden.
Das ist ein enormer administrativer Aufwand.
Dazu kommt ja noch die Qualitätsprüfung im Lager. Handelt es sich um A-Ware, die sofort wieder auf allen Kanälen verfügbar gemacht wird? Oder ist es, naja, B-Ware mit Wertverlust, die vielleicht nur noch in einem speziellen Outlet-Kanal ausgespielt werden darf?
Die Automatisierung dieser Rückwärtsverkettung ist absolut entscheidend für die Profitabilität. Jeder manuelle Eingriff in eine Retoure zerstört im Grunde die Marge des verkauften Produkts.
Und da kommen wir an einen spannenden Punkt.
Ja, wenn wir das nämlich mit dem großen Ganzen verbinden, stoßen wir genau hier auf ein zentrales Problem der Systemarchitektur. Diese ständige, hochfrequente Echtzeitkommunikation in beide Richtungen trifft irgendwann auf harte physische und infrastrukturelle Grenzen.
Das ist genau der Punkt, an dem ich nachhaken wollte. Wenn wir, sagen wir mal, hunderte Bestellungen, ständige Preisupdates und laufende Retouren haben und das ERP-System bei jeder noch so kleinen Bestandsänderung einen Request an den Marktplatz feuert, dann verhält sich das doch irgendwann wie ein Denial-of-Service-Angriff?
Ganz genau.
Der Server des Marktplatzes macht dann doch einfach die Tür zu und sagt, hör auf, mich jede Millisekunde abzufragen.
In der IT nennt man das API Rate Limiting. Das ist eine hervorragende technische Analogie, die Sie da bringen. Stellen Sie sich das API Rate Limiting einfach wie den Türsteher vor einem sehr gut besuchten Club vor.
Okay, der Türsteher.
Ja. Egal wie viele Leute gleichzeitig hinein wollen, der Türsteher lässt pro Minute nur eine streng definierte Anzahl an Personen durch, um eben eine Überfüllung, also in unserem Fall einen Servercrash, auf Seiten des Marktplatzes zu verhindern.
Macht Sinn. Und wie geht das System damit um?
Ein intelligentes ERP-System weiß um diese Restriktionen. Es agiert nicht stumpf und feuert bei jedem Klick einen separaten Request ab. Stattdessen nutzt es Queuing-Mechanismen.
Es sammelt die Daten also erstmal.
Richtig. Es bündelt Bestandsänderungen aus verschiedenen Transaktionen und übermittelt sie dann als gesammeltes Paket im Rahmen der erlaubten Token-Limits.
Aber Moment mal, durch dieses Sammeln und Warten, auch wenn es vielleicht nur Sekunden oder wenige Minuten sind, entsteht doch dann eine unvermeidbare Latenz. Die Echtzeit ist in dem Moment ja keine echte Echtzeit mehr, oder?
Das ist völlig korrekt.
Wie verhindert das System dann, dass es in genau diesem Zeitfenster der Latenz zu dem eben angesprochenen existenzbedrohenden Overselling kommt?
Die Quellen beschreiben hier extrem interessante mathematische Filter, die das ERP anwendet. Die Lösung liegt in der dynamischen Bestandsmathematik.
Wie sieht die aus?
Das System sendet nicht einfach den blanken physischen Lagerbestand an die Marktplätze. Es berechnet kontinuierlich einen fiktiven externen Bestand.
Die Formel dahinter lautet: Der externe Bestand ist gleich dem physischen Bestand im Lager minus den aktuell im Warenkorb befindlichen Reservierungen minus einem definierten Sicherheitspuffer.
Ah, und dieser Puffer ist ja nicht statisch, oder?
Nein, überhaupt nicht.
Wenn ich die Daten hier richtig interpretiere, ist das ein dynamischer Wert, der sich an der Abverkaufsgeschwindigkeit orientiert. Das System belügt den Marktplatz also quasi gezielt nach unten.
Das ist hart ausgedrückt, aber im Prinzip ja.
Wenn ich physisch noch 3 Pullover im Regal liegen habe, meldet das ERP dem Marktplatz unter Umständen, Bestand ist 0. Einfach, um bei extrem schnell drehenden Artikeln wirklich 100%ig sicher zu gehen, dass diese Verzögerungen durch das RP-Rate-Limiting nicht zu einem Überverkauf führen.
Genau. Diese algorithmische Vorsicht ist schlichtweg die einzige Möglichkeit, Latenzen sicher abzufangen. Gleichzeitig steuert diese Mathematik übrigens nicht nur den Bestand, sondern auch die Preise.
Auch vollautomatisch.
Ja, die Preisdifferenzierung über Kanäle hinweg erfolgt vollautomatisch. Das System passt Preise basierend auf festgelegten Regelwerken an, sei es abhängig von der Tageszeit, dem Standort des Käufers oder dem Lebenszyklus des Produkts.
Wow!
Wenn ein Artikel eine definierte Verweildauer im Lager überschreitet, senkt das ERP den Preis simultan auf allen angebundenen Plattformen, um die Liquidität wiederherzustellen und das ganz ohne menschliches Zutun.
Diese Automatisierung durch feste Regelwerke ist schon wirklich beeindruckend. Aber die Quellen gehen im Expertenlevel noch einen massiven Schritt weiter, nämlich in Richtung künstliche Intelligenz.
Ja, da tut sich aktuell sehr viel.
Wir sprechen hier nicht mehr von einfachen Wenn-Dann-Regeln, sondern von KI-Agenten, die Aufgaben übernehmen, für die bisher echte kognitive Transferleistungen eines Menschen nötig waren.
Haben Sie dann ein konkretes Beispiel aus unseren Unterlagen?
Ja, eines, das mich wirklich fasziniert hat, ist die automatisierte Erfassung von unstrukturierten Bestelldaten. Es gibt ja immer noch wahnsinnig viele Bestellungen, die im B2B-Bereich einfach als formloser Text per E-Mail eintreffen.
Oh ja, und ein klassisches Regelwerk scheitert an unstrukturiertem Text natürlich sofort.
Genau.
Ein KI-Agent nutzt hingegen Natural Language Processing, also die maschinelle Verarbeitung natürlicher Sprache, um diese E-Mails regelrecht zu lesen. Er erkennt die semantischen Zusammenhänge.
Er liest mit Kontext.
Richtig. Er versteht zum Beispiel, dass der Satz »Lieferung bitte an unser Lager in München« eine abweichende Lieferadresse bedeutet. Er extrahiert die Postleitzahl und den Straßennamen, legt den Auftrag im ERP an und korrigiert dabei sogar im Hintergrund kleine Tippfehler in der Adresse.
Und das alles, bevor überhaupt ein Mensch die E-Mail geöffnet hat.
Exakt. Er bereitet die Auftragsbestätigung vor, noch bevor der manuelle Supportmitarbeiter das System überhaupt anfasst.
Wahnsinn. Noch extremer zeigen sich diese Effizienzgewinne laut den vorliegenden Daten ja in der Finanzbuchhaltung.
Oh ja, ein großer Schmerzpunkt.
Der Zahlungsabgleich ist ja traditionell ein enormer Ressourcenfresser. Kunden überweisen den Rechnungsbetrag, vergessen aber, die Rechnungsnummer im Verwendungszweck anzugeben. Oder sie nutzen ein Bankkonto, das auf den Namen des Ehepartners läuft.
Für ein klassisches System ist diese Zahlung dann völlig nicht zuzuordnen. Der Buchhalter muss manuell recherchieren.
Und genau hier greift die KI auf komplexe Mustererkennung und Fuzzy Logic zurück, richtig?
Ganz genau. Sie sucht nach Wahrscheinlichkeiten und Vektoren. Wenn die Rechnungsnummer fehlt, prüft die KI den Nachnamen, vergleicht den exakten Überweisungsbetrag mit offenen Posten, gleicht die Postleitzahl des Bankkontos mit der Lieferadresse ab und stellt so Verbindungen her, die für einfache Algorithmen völlig unsichtbar wären.
Intelligente Mustererkennung, die manuelle Buchungsarbeit beim Zahlungsabgleich um bis zu 90% reduziert werden kann.
90%, ja. Und das System lernt aus jeder manuellen Zuweisung eines Buchhalters und wendet dieses Wissen dann auf zukünftige, ähnlich gelagerte Problemfälle an.
Also lassen Sie uns diese ganzen architektonischen Schichten mal zusammenziehen. Was bedeutet das in der Konsequenz für den Händler?
Die Essenz unserer Betrachtung zeigt ganz klar, dass ein ERP-System im modernen Multichannel-Handel weit mehr ist als nur eine Software zur Datenspeicherung.
Es ist die Steuerungszentrale.
Ja, sobald die Prozessintensität wächst, wird das ERP zur absolut kritischen Infrastruktur. Es ist das einzige Instrument, das die physikalischen Realitäten des eigenen Lagers wie Latenzen, Retouren und Bestandsgrenzen mit den unerbittlichen digitalen Anforderungen und Algorithmen globaler Plattformen in Einklang bringen kann.
Es schützt den Händler also vor Sanktionen durch die Marktplätze und ermöglicht überhaupt erst eine Skalierung, ohne dass die Verwaltungskosten linear mit dem Umsatz ansteigen müssen.
Das ist die entscheidende wirtschaftliche Erkenntnis des heutigen Tages. Die Architektur, die wir besprochen haben, von der Single Source of Truth über das intelligente Queuing an den Schnittstellen bis hin zur mathematischen Bestandsfilterung und KI-gestützten Mustererkennung, dient letztlich einem einzigen Zweck.
Und der wäre?
Der Entkopplung von Transaktionsvolumen und Personalaufwand. Nur wenn diese Entkopplung gelingt, ist ein Handelsunternehmen langfristig profitabel und überhaupt überlebensfähig.
Ein starkes Fazit. Und wenn wir diese Entwicklung nun konsequent weiterdenken, landen wir bei einem wirklich provokanten Schlussgedanken für Sie, liebe Zuhörer.
Da bin ich jetzt gespannt.
Stellen Sie sich mal vor. Die KI berechnet in naher Zukunft völlig selbstständig den Bedarf basierend auf prädiktiven Modellen. Das ERP bestellt daraufhin die Ware vollautomatisch beim Lieferanten, listet die Produkte über standardisierte APIs auf diversen Plattformen, steuert die Preise dynamisch in Echtzeit aus und übergibt den Versand dann an ein von Robotik gesteuertes Fulfillment Center.
Das ist gar nicht mehr so weit weg.
Eben. Werden Sie als E-Commerce-Händler der Zukunft eigentlich noch irgendetwas mit der operativen Abwicklung zu tun haben? Oder sind Sie am Ende nur noch der Dirigent eines rein algorithmischen Orchesters, der lediglich die strategischen Rahmenbedingungen vorgibt? Eine faszinierende Frage, die sich gerne für sich selbst weiterdenken dürfen.
Ein sehr schönes Schlussbild.
Wenn Sie sich weiter über Systemarchitekturen und diese Themen informieren möchten, besuchen Sie unbedingt www.erp-software.org. Und wenn Ihnen unsere heutige detaillierte Betrachtung gefallen hat, hinterlassen Sie uns gerne eine Bewertung und abonnieren Sie diesen Kanal auf der Plattform, auf der Sie gerade Ihre Podcasts hören.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Analyse.
Machen Sie es gut, auf Wiederhören.